Ja, wir sind ja zurzeit in einer Reihe, wo es um Beziehungen geht. Und so das erste Thema, was wir dazu uns angeschaut haben, war das Thema, wo es ging, Wege zum Frieden. Und ich habe mich gefreut, dass ich letzte Woche eine Rückmeldung bekommen habe von jemand, die das im Internet nochmal nachgeschaut hat, die gesagt hat, dass die Bemerkungen über das Vergeben ja irgendwie so in letzter Zeit auch richtig weitergeholfen haben. Und so, das ist unser Ziel, dass wir eben nicht nur was für unseren Kopf haben, sondern dass es uns wirklich hilft in unserem Alltag. Dann haben wir letzte Woche von Horst was gehört über Liebe, Liebe in Aktion. Es ging nicht um das gleichnamige Missionswerk der Ecclesia, sondern darum, wie wir unsere Liebe praktisch machen können. Und auch das lohnt sich auf jeden Fall, nochmal nachzuhören. Ich habe mich heute für ein Thema entschieden, das muss ich einfach jetzt hier auch gleich sagen, um da keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen, nicht eine Korrektur dessen ist, was Horst letzten Sonntag gesagt hat, ich habe es ihm auch schon persönlich gesagt, aber dieses Thema ist für mich wichtig, dass wir das mit ansprechen, deswegen hör einfach mal zu und bewahr das in deinem Herzen und urteile dann darüber, was Gott dir damit sagen will und wie du dich dazu stellen willst. Das Thema heute heißt, wer hat die Hosen an? Und ich gucke mich auch jetzt um und ich stelle fest, ja, es gibt auch jemanden, der keine Hose anhat. Aber typischerweise heute haben eigentlich alle Hosen an. Und das hat natürlich seinen Grund. Früher haben die Männer Hosen getragen und die Frauen eben Röcke oder Kleider. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt auch mal das Sagen haben und die Hosen anhaben. Vielen Dank. Und deswegen sagt man halt so sinnbildlich, da hat jemand die Hosen an. Und ja, natürlich soll es darum gehen, wie das zwischen Männern und Frauen aussieht. Und ich glaube persönlich, dass viele der Auseinandersetzungen, die wir heute erleben und viele der Probleme, die wir heute haben, darauf zurückgehen, dass in der Vergangenheit die Männer sich einfach falsch verhalten haben und eine Position eingenommen haben, die Gott so nie wollte. Ich möchte mit ein paar gesellschaftlichen Fakten anfangen, um uns einfach so ein bisschen zu zeigen, dass der Konflikt, den wir heute erleben, durchaus einen ganz, ganz realen Hintergrund hat. Weiß jemand von euch zufällig, wo auf dieser Welt zum ersten Mal das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist und auch wann? Fangen wir mal mit dem Jahrhundert an. Was denkt ihr, welches Jahrhundert? 19. Genau. 19. Jahrhundert ist richtig. Der erste Flecken auf dieser Welt, wo Frauen wählen durften, ist der berühmte Staat, ist es gar nicht, eine Insel, Pitcairn im Pazifik, ein britisches Anhängsel irgendwo, und zwar im Jahr 1838. Dann hat es eine Weile gedauert, die nächsten, die das Frauenwahlrecht eingeführt haben, waren die Neuseeländer, 1893. Der erste europäische Staat war 1906 Finnland. Die Deutschen waren relativ früh dabei, 1918. Und in Europa waren die beiden letzten Länder die Schweiz, 1971. Und das letzte europäische Land war Liechtenstein. Beide durch Volksabstimmung und die Liechtensteiner im Jahr 1984. Das ist für uns heute schon schwierig zu glauben, aber ihr könnt es gerne nachlesen. Es gibt bis heute drei Länder, die kein Frauenwahlrecht haben. Das ist Saudi-Arabien, das Sultanat Brunei, so Indonesien die Ecke, und der Vatikan. Nun, den Vatikan muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Da gibt es einfach keine Frauen, die wählen könnten. Und es gibt eigentlich auch bloß eine Wahl, nämlich die Wahl zum Papst. Und nachdem die Kardinäle alle männlich sind, stellt sich die Frage nicht. Und wenn sich die Frage stellt, dann sind davor ganz, ganz viele andere Reformen notwendig. Aber es geht ja nicht nur ums Wählen. Ich frage euch mal ganz kurz, ihr lieben Frauen, wer von euch hat ein eigenes Bankkonto? Wusstet ihr, dass ihr das bis 1962 gar nicht machen hättet können? Bis 1962 konnte eine Frau kein eigenes Bankkonto haben. Man durfte als Frau auch nicht einfach eine Arbeit anfangen, man musste die Erlaubnis des Mannes einholen, bis in das mittelalterliche Jahr 1977. Und ein Fakt, der mich auch schockiert hat: sexuelle Gewalt in der Ehe zählte früher nicht als Vergewaltigung, sondern als Körperverletzung oder vielleicht noch als Nötigung. Und es hat sich erst geändert vor 23 Jahren im Jahr 1997. Sogar dann, wenn die Ehepartner getrennt lebten. Und dann wisst ihr sicher auch, das kommt immer wieder in den Nachrichten und in den Medien, Frauen verdienen nicht dasselbe für die gleiche Arbeit. Und mir geht es jetzt noch nicht mal um die, finde ich jedenfalls, nachvollziehbare Geschichte des Lebenseinkommens, weil da bei Frauen natürlich logischerweise auch Zeiten wegfallen. Aber mir geht es darum, wenn zwei Leute im gleichen Unternehmen die gleiche Arbeit machen, verdient die Frau heute immer noch im Schnitt 20% weniger als der Mann. Das mag vielleicht bei Straßenbauarbeitern irgendeinen Hintergrund haben, wobei, ich weiß gar nicht, ich habe da noch nie Frauen gesehen, aber für einen Bürojob ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum man Frauen nicht gleich bezahlen kann wie Männer. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich bin ja als Schulleiter auch auf der anderen Seite und bin natürlich Arbeitgeber und muss natürlich zugeben, dass Frauen ein höheres Risiko für einen Arbeitgeber tragen. Die werden immer mal wieder schwanger und so. Aber das, ich finde, das hat einfach, es kann nicht sein. So, also bevor ich jetzt biblisch in das Thema einsteige, wollte ich einfach sagen, das Anliegen der Emanzipationsbewegung der letzten, sage ich mal ganz grob, 100 Jahre, das war schon ein handfestes Anliegen und es war nachvollziehbar und es war, finde ich, auch richtig. Vieles von dem, was da gefordert wurde, war einfach richtig. Und wir werden nachher auch sehen, dass es überhaupt so weit kommen musste, dass man diese Rechte einfordern musste, hat nichts mit der Bibel zu tun. Oder vielleicht nur ganz am Rande. Auf der anderen Seite sehe ich, dass man heute auch an vielen Punkten weit über ein sinnvolles Ziel hinausschießt. Also Schlagworte, ich werde da nicht groß drauf eingehen, wären so Gender Mainstreaming, was in einer etwas extremen Form einfach, finde ich, jenseits des Nachvollziehbaren ist. Oder auch, finde ich, die Tatsache, man wagt es kaum laut zu sagen, aber vor 80 Jahren war eine Mutter in unserem Land hoch angesehen. Wenn du heute sagst, dass du nur Mutter bist, dann reichen die Blicke und die Bemerkungen, die du dafür erntest, von Mitleid bis hin zu Verachtung, dass du so faul bist. Und ich finde, da ist irgendwas falsch. Also nicht, dass eine Frau immer daheim sitzen muss, ich werde das gleich noch sehen, aber ich finde einfach, eine Frau, die sich dafür entscheidet, bei den Kindern zu sein und Mutter zu sein und darin ihre Berufung sieht, das müsste man anders honorieren. Und ich finde, diese ganze Emanzipationsgeschichte hat an dem Punkt einfach auch den Frauen und den Müttern auch einen Bärendienst erwiesen in mancherlei Hinsicht. Aber ich möchte jetzt hier nicht zu politisch werden. Ich möchte jetzt zu dem gehen, wo ich mich sehr viel besser auskenne und wo ich mich auch wohler fühle, nämlich auf den biblischen Befund. Ich möchte zunächst mal auf die Schöpfungsordnung eingehen. Und da werden wir nachher auch noch die Schöpfungsgeschichte lesen. Aber ich möchte zunächst mal darauf eingehen, dass wir ein grundsätzliches Prinzip haben, nämlich dass Männer und Frauen gleichwertig, aber unterschiedlich sind. Und das hat jetzt zunächst mal noch nichts mit der Bibel zu tun, sondern Männer und Frauen sind einfach biologisch unterschiedlich. Wenn das die Genderbewegung könnte, würden die das vermutlich ändern, aber ich weiß noch von keiner Prozedur, wo man einführen kann, dass Männer schwanger werden können und Kinder austragen können. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. So, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, Männer sind anders, Frauen auch. Ja, Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich. Aber sie sind gleichwertig. Und mit diesem Punkt möchte ich anfangen. Und ich möchte, wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Handy eine Bibel-App beinhaltet, dass du mit mir aufschlägst, 1. Mose Kapitel 1, und dort die Verse 26 bis 28. 1. Mose 1, 26 bis 28. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Vielleicht eine kurze Bemerkung dazu, ob man darin jetzt ein Plurales Majestatis sehen will, also so wir Wilhelm von Gottes Gnaden, gab es ja früher bei uns auch, oder ob man hier eine Andeutung der Dreieinigkeit sehen will. Also hier spricht Gott und er spricht von sich in der Mehrzahl. Er sagt, Sie sollen über die Fische im Meer, also die Menschen sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und jetzt kommen die Fangfragen. Wer wurde als Bild Gottes geschaffen? Der Mann oder die Frau? Beide. Genau. Also der Mann wurde nicht im Bild Gottes geschaffen und die Frau im Bild des Mannes, sondern beide wurden im Bild Gottes geschaffen. Wer sollte über die Schöpfung herrschen? Der Mann oder die Frau? Beide. Beide sollten herrschen. Nicht der Mann sollte herrschen und die Frau sollte aufpassen, dass er dabei nicht verhungert. Beide sollten über die Schöpfung herrschen. Und der dritte Punkt, wer wurde von Gott gesegnet? Der Mann oder die Frau? Ja, natürlich, beide. Und beide wurden gesegnet und sie wurden gesegnet unter anderem mit Sexualität, um sich zu vermehren. Und da werden wir in einem weiteren Thema in dieser Reihe auch nochmal drauf eingehen. So, Männer und Frauen sind beide Geschöpfe Gottes, sind beide Ebenbild Gottes, sind beide als Herrscher in dieser Schöpfung berufen, wurden beide gesegnet und wir könnten da noch ganz, ganz viel anführen. Paulus geht in Galater 3, Vers 28 so weit, dass er was sagt, was wir vielleicht etwas seltsam finden. Nun gibt es nicht mehr Juden und Nichtjuden. Also gibt es heute noch Juden? Ja, natürlich gibt es Juden. Also er meint es nicht so, es gibt keine Juden mehr, sondern es gibt keine Trennung mehr zwischen Juden und Nichtjuden. Es gibt nicht mehr Sklaven oder Freie. Es gibt nicht mehr Männer oder Frauen. Natürlich wissen wir, es gibt Männer und Frauen, aber die Trennung ist aufgehoben. Denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. So, auch hier sehen wir diese Wertigkeit. Männer und Frauen haben Teil an dem Erlösungswerk Jesu. Männer und Frauen haben Zugang zum ewigen Leben. Männer und Frauen sind in den geistlichen Dienst berufen. Männer und Frauen sind hier auf einer Ebene, sind gleichwertig. So, die Unterschiede sind aber nicht abgeschafft worden. Hier geht es um den Wert, nicht um die Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen. Ich möchte euch jetzt ein Bild zeigen. Es heißt hier im ersten Buch Mose, ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Und ich habe hier ein paar Formen mitgebracht. Was würdet ihr sagen, welche dieser Formen, der orangen Formen, passt zu dem blauen Kreis? Jetzt kannst du nicht sagen, ja, die passen alle, aber eine passt einfach richtig. Das Dreieck ist kein Dreieck, sondern ein Kreissegment, aber ja, genau, ist ein Dreieck, hat drei Ecken, ist vollkommen richtig. Was nicht wirklich passt, ist das hier. Das sieht genau gleich aus, aber das passt nicht. So, wenn es darum geht, wenn Gott sagt, ich will dem Mann eine Gehilfin machen, die zu ihm passt, dann ist damit nicht gemeint, dass er was macht, was genauso ist wie er, sondern Gott macht was, was den Mann ergänzt. Gott macht was, was zu ihm passt. Und was, wenn man das hier einfügt, das könnte man jetzt theoretisch machen, aber das habe ich so grafisch nicht hinbekommen, so dann hätten wir einen ganzen Kreis. So, was möchte ich damit sagen? Manche sagen zum Beispiel, oh ja, warum muss die Frau die Gehilfin des Mannes sein? Gehilfe, Hilfsarbeiter. Aber wisst ihr, derjenige, der dem anderen hilft, der kann was, was der andere nicht kann. Oder wo der andere einen Mangel hat. So, da ist auch nichts Schlechtes drin. Was ich damit einfach zeigen wollte, ist, Mann und Frau sind unterschiedlich und das ist auch gut so. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, meine Frau und ich sind in sehr vielen Punkten sehr gleich. Das ist manchmal auch nett, aber manchmal ist auch nicht wirklich hilfreich. Aber wir sind in vielen Punkten auch total unterschiedlich und ergänzen uns. Und das Schrecklichste, was mir passieren könnte, wäre, wenn ich eine Frau hätte, die genauso ist wie ich. Furchtbar, oder? Aber wir ergänzen uns. Ich kann sie ergänzen, sie kann mich ergänzen. Und das finde ich eine total wichtige Geschichte. So, wir sind unterschiedlich. Biologisch, Männer und Frauen haben einen unterschiedlichen Körperbau, die haben unterschiedliche Hormone. Der Körper der Frau ist darauf eingestellt, irgendwann mal Kinder zu bekommen. Und ich habe immer irgendwie darunter gelitten, dass meine Kinder zu meiner Frau eine andere Beziehung hatten als zu mir. Ich fand das fies. Ja, ist einfach so. Die hat die Kinder 9 Monate im Bauch getragen und dann hat sie auch noch stillen können. Ich habe auch mal versucht, unsere Kinder zu stillen. Es war nicht erfolgreich und sehr schmerzhaft. Ich habe es dann mit der Nase versucht, die erschien mir weniger schmerzempfindlich zu sein. Das hat allerdings bei der anschließenden Lehrerkonferenz auch für entsprechenden Lacherfolg gesorgt, weil ich natürlich einen schönen blauen Fleck mitten im Gesicht hatte. So, Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich. Und Gott hat Frauen und Männer für verschiedene Aufgaben auch unterschiedlich ausgerüstet. Wenn ich jetzt von Männern und Frauen rede, lass mich nur eins sagen, es gibt nicht den Mann und die Frau. Also es gibt total unterschiedliche Männer und es gibt total unterschiedliche Frauen, aber es gibt so ein paar Tendenzen. Wir hatten gestern einen Ehetag hier und da haben wir so ein paar Beispiele gehört. Das erste, das hat noch nichts mit Männern und Frauen zu tun, aber wir haben festgestellt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Klorolle aufzuhängen. Und der Lacherfolg im Publikum hat uns gezeigt, dass es in manchen Familien tatsächlich die Frage ist, ist es nun so rum oder ist es so rum? Und ich habe jetzt schon mitbekommen, manche Männer drehen das heimlich um. Vielleicht machen das manche Frauen auch, weiß ich ja nicht. Wobei, das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Das ist einfach auch eine Frage, wahrscheinlich, wie man es gewohnt ist. Aber es geht in beide Richtungen. So. Aber wir haben zum Beispiel das Beispiel gehört von einer Frau, die sagt, er hat schon wieder nicht gesehen, dass ich beim Friseur war. Ihr kennt ja das, Schatz, fällt dir nichts auf? Und dann sagt er, nee, wieso? Ich sage, ich war beim Friseur. Ich sage, ja, und warum hat er nichts gemacht? So, Männer sehen es, oder sie hat ein neues Oberteil oder eine neue Hose. Und der Mann, er sieht es nicht. Dann ist mir aufgefallen, wenn Frauen sich treffen, so früher gab es ein Kaffeekränzchen, ich weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist, wenn Frauen, Freundinnen sich treffen und sich unterhalten und wenn Männer sich treffen und sich unterhalten, das sind Welten. Unser Sohn trifft sich mit einem Freund oder mit mehreren Freunden. Einer der Freunde hat eine neue Arbeitsstelle angefangen. Wir fragen ihn, Jonathan, wie geht's ihm so in seiner neuen Arbeit? Keine Ahnung, haben wir nicht drüber gesprochen. Ich denke mal, was? Bei Frauen wäre das anders. Das Verhältnis zur Sexualität. Ein Mann kann die Körperlichkeit vom seelischen Zustand sehr viel besser trennen, als Frauen das können. Für Männer ist Sexualität eher das Ziel, für die Frau ist es vermutlich eher ein Mittel oder ein Weg. Männer sind viel analysierender, Frauen sind intuitiv. Man kann es jetzt mit dem entsprechenden Tonfall sagen, so der Mann sagt, müssen wir uns genau angucken, die Frau sagt, ah, ich spüre das einfach so. Aber das ist nicht besser oder schlechter, das ist einfach unterschiedlich. Frauen erzählen von Problemen, Männer wollen Lösungen anbieten. Manche der etwas älteren Männer oder die schon etwas länger verheiratet sind, haben die Lektion hoffentlich gelernt, eine Frau ist problemorientiert, die möchte das Problem beleuchten. Männer wollen eine Lösung haben. Und es ist total entspannend, ihr lieben Männer, dass wir keine Lösung anbieten müssen. Das Einzige, was die Frau will, ist, dass ich sie über den Kopf streichle und sage, armer schwarzer Kater. Ja, ist ja ein bisschen übertrieben, aber es geht nicht um die Lösung. Wir müssen keine Lösung anbieten und ich fand es total super, total entspannend, das mal rauszufinden. Wir haben gestern gehört von Liebe und Respekt, da gibt es auch Bücher drüber. Frauen wollen Liebe, Männer wollen Respekt. Auch da gibt es natürlich Schattierungen, Unterschiedlichkeiten. Aber letzter Punkt. Gerade jetzt mit Corona und überhaupt in unserer jetzigen Situation, manchmal verlieren Menschen ihren Arbeitsplatz. Wenn eine Frau ihren Arbeitsplatz verliert, dann ist das auch nicht schön und sie kann sich in dem Beruf einfach nicht mehr wiederfinden und so und vielleicht fehlt auch das Geld. Aber wenn ein Familienvater seine Arbeit verliert, dann ist es für ihn ein seelisches Drama, weil er seine Familie nicht mehr versorgen kann. Und ich glaube, dass die allermeisten Männer in sich so diesen Versorger- und Beschützerinstinkt haben und dass sie für ihre Familie sorgen wollen, während Frauen eher sich auch freuen darüber, wenn sie versorgt werden, wenn es ihnen gut geht. Auch da wiederum natürlich, es gibt da gewisse Bandbreiten. Aber wir merken schon, es gibt einfach auch Unterschiedlichkeiten zwischen Mann und Frau. Und ich glaube persönlich, dass so, also wir haben Martin jetzt zum Beispiel heute eingesetzt als Ältester, und ich bin davon überzeugt, für jede Herausforderung, vor die Gott uns stellt, gibt Gott uns entsprechende Ausrüstung. Und wir haben von Marie-Lou erzählt, was sie für persönliche Herausforderungen hatten. Und ich glaube, dass Gott ihnen auch die Kraft dazu schenkt. Manche von uns denken, wenn mich dieser Schicksalsschlag, vielleicht jetzt auch ein anderer, treffen würde, wie könnte ich damit umgehen? Und ich denke mir manchmal, wir müssen jetzt nicht vorausplanen. In dieser Situation wird Gott uns die Ausrüstung, das, was wir brauchen, dafür geben. Und so glaube ich auch, dass Gott Mann und Frau diese Unterschiedlichkeit gegeben hat, um mit den Rollen oder den Situationen, für die er sie vorgesehen hat, auch entsprechend vorzubereiten. Und das Interessante finde ich jetzt, dass wir auch schon in der Schöpfungsgeschichte sehen, dass Gott hier offensichtlich auch einen Unterschied macht zwischen Mann und Frau. 1. Mose 2, Vers 18, gar nicht wahr, 1. Mose 3 ist es, nach dem Sündenfall, da kommt Gott in den Garten und er merkt, Moment, da ist irgendwas passiert, da stimmt irgendwas nicht mehr. Und an wen wendet er sich? Er wendet sich nicht an diejenige, die zuerst von der Frucht gegessen hat. Er wendet sich an den Mann. Und er sagt zu ihm, Adam, was ist hier los? Und das Einzige, was Adam einfällt, ist, sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuldig. Und das steht zwar so nicht drin, aber es ist offensichtlich, Gott sagt, Adam, du bist mein Ansprechpartner, du bist verantwortlich. Er kommt zu ihm. Und nachdem er mit Adam fertig ist, wendet er sich auch der Frau zu und sagt ihr auch noch was. Aber mir hat es schon was gesagt, dass Gott nicht zuerst zur Frau geht, obwohl, also erstens, Gott hätte nicht fragen müssen. Er hat gewusst, was passiert ist, Gott ist allwissend. Er ging nicht zuerst zur Frau und hat gesagt, was hast du hier gemacht? Er geht zum Mann und sagt, hör mal, du bist verantwortlich, was ist hier los? So, wenn wir uns jetzt um diese Frage Gedanken machen, wer hat jetzt die Hosen an? Kommen wir jetzt unweigerlich natürlich auch zu der Stelle in Epheser Kapitel 5, die wir letzten Sonntag zum Teil auch schon gelesen und gehört haben. Und ich möchte uns die nochmal in einem etwas größeren Zusammenhang vorlesen. Und ich werde im Vers 17 anfangen und dann bis zum Vers 25 lesen. Da heißt es, darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn, sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer ordnet euch euren Frauen unter. Oh nee, das steht da gar nicht. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. So, warum ich das gemacht habe, ist, wenn dieser Vers 21, einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht Christi, auf Männer und Frauen bezogen wäre, dann würde ich erwarten, dass wenn Paulus schreibt, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, dass er dann im Vers 25 schreibt, sollen jetzt die Männer, ihr Männer ordnet euch euren Frauen unter und liebt sie, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wie auch immer. Das ist nicht nur im Epheserbrief so. Wir finden die ähnliche Aussagen oder zum Teil wörtlich dieselbe Aussage in 5 Briefen von Paulus und Petrus. Im 1. Korintherbrief, im Epheserbrief, im 1. Timotheusbrief, im Titusbrief und im 1. Petrusbrief. Und in keiner einzigen dieser Stelle ist es eine gegenseitige Unterordnung. Es ist immer, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. So, und das Beispiel, was Paulus hier bringt, oder das Bild, was er sagt, sagt er, das ist so wie Christus und die Gemeinde. Die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Und Christus ordnet sich nicht der Gemeinde unter, auch wenn wir das vielleicht manchmal gern hätten. Auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass die Kirche gerne hätte, dass Christus so tut, wie sie will. Aber es ist, die Gemeinde ordnet sich Christus unter und nicht umgekehrt. Und jetzt kommen wir eigentlich auf die Frage, was ist hier eigentlich gemeint mit Unterordnung? So, natürlich gefällt uns das nicht wirklich, sich unterzuordnen. Wobei, andererseits muss ich sagen, es gibt Situationen, vielleicht gibt es auch Personen, die sagen, also Unterordnung ist mir eigentlich viel lieber. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die wir vor jetzt bald 30 Jahren in Ulm hatten, wo es darum ging, dass ich angestellt werden sollte in Ulm. Und ich habe damals zu unserem Hauptpastor Peter Schneider gesagt, ich habe gesagt, Peter, also wenn ich irgendwas werde, dann wäre ich am liebsten, wenn überhaupt, Co-Pastor. Ich möchte nicht der erste Mann sein. Das ist eine Rolle, die mir viel mehr liegt, mitzumachen, mitzuhelfen, jemanden zu haben, der die letzte Verantwortung trägt. So, Unterordnung kann auch was Positives sein, aber dieses Wort Unterordnung ist so negativ beladen irgendwie, und ich möchte versuchen, uns ein bisschen zu zeigen, was die Bibel eigentlich mit Unterordnung meint. Es ist nämlich nicht ein Kadavergehorsam gemeint. Es ist nicht so, dass der eine befiehlt und der andere Befehlsempfänger ist. Diese Unterordnung, die schließt nicht aus, dass man sich austauscht. Dieses Unterordnen, das hat auch was, oder es kann im Zusammenhang mit dem Militär sein. Und beim Militär hat man natürlich eine klare Hierarchie. Da gibt es eben die Obergeordneten und die Untergeordneten, und dann gibt es eine klare Befehlskette. Aber ich bin überzeugt, dass es auch beim Militär so ist, wie es zum Beispiel, und ich glaube, das liegt uns eher nahe, weil wir das eher kennen, vielleicht aus dem Berufsleben ist, wo es einen Chef gibt und es gibt Angestellte. Und auch Angestellte, natürlich müssen die das tun, was die Leitung vorgibt. Aber so ein Angestellter, je nachdem, wie das ist, hat auch einen gewissen Bereich, in dem er eigenverantwortlich arbeiten kann. Er hat einen gewissen Freiraum, wo man sagt, das ist dein Bereich, da kannst du dich austoben, da kannst du Entscheidungen treffen. Natürlich bist du verantwortlich, natürlich musst du dich verantworten gegenüber der Geschäftsleitung. Und natürlich hast du auf der anderen Seite wieder andere, die dir unterstellt sind. Aber du kannst Eigeninitiative entwickeln und du hast eine gewisse Verantwortung auch in deinem Bereich. Und je nachdem, wie so ein Unternehmen strukturiert ist, kann es auch sein, dass man die Entscheidungen womöglich auch gemeinsam trifft. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir in der Gemeinde arbeiten. Da gibt es zwar einen Pastor, der, nun, wir haben keine so ausgefeilte Gemeindeordnung, wo das genau festgelegt wäre. Man könnte jetzt sagen, der Pastor hat das letzte Wort oder so. Aber wir machen das so, wir besprechen das miteinander, wir versuchen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Aber am Ende des Tages trägt einer die Verantwortung. Und das bin in dem Fall ich hier. Es geht weniger darum, wer hat das Sagen, wer hat die Macht, sondern es geht darum, lasst uns gemeinsam einen guten Weg finden, wie Gemeinde funktioniert, wie Ehe funktioniert, wie Familie funktioniert. Aber am Ende gibt es den einen Ansprechpartner, der von Gott auch zur Verantwortung gezogen wird. Wenn er in die Offenbarung schaut, dann gibt es da Gemeinden, bei denen nicht alles so richtig lief. Und wen spricht Gott an? Er spricht nicht die ganze Gemeinde. Er sagt, und dem Engel der Gemeinde, also dem Leiter sozusagen der Gemeinde in Ephesus oder wo auch immer, dem schreibe. So, wir sehen, dass diese Verantwortung oder diese Unterordnung ganz, ganz viel mit Verantwortung und mit Fürsorge auch zu tun hat. Im Übrigen wird dasselbe Wort auch für das Verhältnis zwischen dem Gott dem Vater und Gott dem Sohn verwendet. Es heißt mal, und es ist genau das gleiche griechische Wort, dass sich der Sohn dem Vater unterordnet. Und jetzt könnte man natürlich noch philosophisch uns darüber unterhalten, ob der Vater und der Sohn gleichwertig sind oder was es da für Unterschiede gibt oder so. Aber ich muss mich unterordnen und ich verliere meine Persönlichkeit und ich bin nichts mehr wert oder was weiß ich was, das steckt in diesem Wort nicht drin. Von beiden Seiten nicht. Und jetzt möchte ich nochmal auf diese Einordnung zu sprechen kommen. So, die Gemeinde ordnet sich Christus unter und Christus ordnet sich dem Vater unter. In dem Text, den wir gerade gelesen haben, die Frau ordnet sich dem Mann unter, der Mann ordnet sich Christus oder auch der Gemeinde unter. und die Gemeinde und Christus ordnet sich dem Vater unter. So, das heißt, jeder hat nicht nur Autorität vielleicht über andere, sondern jeder ordnet sich auch unter. Und das ist in meinen Augen eher die Bedeutung dessen, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, nämlich dass jeder dieses Prinzip der Unterordnung in seinem Leben erlebt. Jeder muss sich irgendwo einordnen, unterordnen, innerhalb der Gemeinde oder auch im alltäglichen Leben. Und deswegen, wo habe ich es jetzt hingetan? Und deswegen, es ist wie die zwei Seiten einer Münze. Da gibt es die Seite, wo eine Zahl drauf ist, und dann gibt es auf der anderen Seite, früher hat man Kopf gesagt, jetzt ist hier in dem Fall ein Brandenburger Tor drauf. Das eine ist die Unterordnung, aber die andere Seite ist die Fürsorge. Und genau das haben wir in unserem Text auch gelesen. Da heißt, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Aber was wird zu den Männern gesagt? Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir machen ja so Ehevorbereitungskurse und wir besprechen natürlich auch diese Bibelstelle. Und ich stelle die Ehepaare dann immer vor die Aufgabe und sage, was denkt ihr, was ist schwieriger? Sich unterzuordnen oder seinen Ehepartner so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass wir Männer das bei weitem Schwierigere gezogen haben. Was jetzt nicht das irgendwie relativieren soll, aber es sind die zwei Seiten einer Medaille. Und das eine ohne das andere wird nicht richtig funktionieren. Wenn eine Frau sich nicht unterordnet, dann kann das an der Frau liegen. Das kann aber auch am Mann liegen. Wenn der Mann nämlich seine Frau nicht liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann ist das, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, funktioniert nicht mehr so. Und auf der anderen Seite, wenn eine Frau den Eindruck hat, lass mich es nochmal auf dem Geistlichen erstmal sagen, Gott ist unser guter Hirte. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben und volles Genüge haben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld. Und wenn ein Mann diese Haltung an den Tag legt und wenn die Frau den Eindruck hat, mein Mann würde sich einen Fuß rausreißen für mich, er sorgt für mich, er guckt, dass es mir gut geht, dass es den Kindern gut geht, er steckt zurück, dass ich versorgt bin, er nimmt Nachteile in Kauf, damit es mir gut geht, dann glaube ich, ist die Frage der Unterordnung keine große Frage mehr. Und ich persönlich glaube einfach, dass über all die Jahrhunderte die Männer sich auf so eine chauvinistische Position zurückgezogen haben und gesagt haben, die Frau hat zu dienen, die Frau hat ihre Klappe zu halten und die Frau hat gefälligst das zu tun, damit es uns gut geht. Und das war von Gott her nie so gedacht. Gott hat beiden eine Aufgabe gegeben. Ich glaube, wenn beide diese Aufgabe erfüllen, dann werden wir harmonische Ehen haben, dann werden wir glückliche Familien haben und dann werden wir Leute in der Position haben, wo sie von Gott die entsprechende Ausrüstung haben und dann kann das richtig gut funktionieren. So, ich sage da am Ende noch ein bisschen was dazu. Leiten heißt immer, Verantwortung zu haben. Leitung ohne Verantwortung ist Diktatur. So, wenn wir hier von Unterordnung reden, dann ist immer die Verantwortung mit dabei. Die Leitung ist in der Bibel typischerweise immer eine, wo eine einzelne Person leitet. Es gibt in der Bibel, also man kann sicher manche Situationen sehen, wo man vielleicht eine gemeinschaftliche Leitung sieht, aber typischerweise hat Gott eigentlich immer einzelne berufen. Und jemand hat mal gesagt, ein Tier mit zwei Köpfen ist ein Monster. Und man kann sich jetzt auch darüber streiten, wie gut es bei den Grünen funktioniert, wo es eine Doppelspitze gibt. Aber da sind wir noch wieder in der Politik. Aber wenn ich so rumgucke im Staat, wir haben eine Bundeskanzlerin im Unternehmen. Es gibt typischerweise einen Chef, einen Vorstandsvorsitzenden, einen CEO. Wir hatten gestern hier noch, nicht laut sagen, wir haben hier getanzt. Und ich habe Guntram und Beate gefragt, wie sieht es heute eigentlich aus beim Tanzen? Wer führt? Und ich weiß nicht, was die Emanzipationsbewegung da verpasst hat, aber bis heute führt der Mann. Es gibt keine Ausnahme, sagen sie, das ist einfach so. Wir haben vom Kanufahren berichtet, beim Kanufahren sitzt der Steuermann hinten. Das ist einfach so. Wenn beide lenken, schlecht. Man muss sich da irgendwie einigen. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, aber muss das unbedingt der Mann sein? Ich könnte jetzt als Radio Erivan antworten, im Prinzip ja, aber man könnte es theoretisch auch anders machen. Wenn du sagst, in der Bibel gibt es das Beispiel nicht, doch, in der Bibel, da gibt es zum Beispiel eine Deborah, es gibt nicht viele, Entschuldigung, jetzt kommt halt die Deborah wieder, es gibt nicht viel mehr Beispiele, aber es gibt diese Beispiele. Die Deborah war Richterin, das war das höchste Amt im Staat und die Leute sind zu ihr gekommen und haben gesagt, Deborah, was sollen wir machen? Deborah hat Anweisungen gegeben und die Männer haben die ausgeführt. Und das war in dieser Situation okay und das war in Ordnung, aber es ist nicht der Normalfall. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wenn ihr in eurer Ehe feststellt, bei uns, wir müssen das irgendwie anders regeln, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, ihr seid ungehorsam und das ist Sünde und so. Ich sage bloß, der Normalfall wird es nicht sein. Typischerweise wird der Mann eher die verantwortliche Position haben und wird, wenn er ein bisschen Grips in der Birne hat, seine Frau um Rat fragen. Die werden das miteinander durchdiskutieren. Dieses Heimchen am Herd, lasst mich dazu noch was sagen, das gibt es in der Bibel nicht. Die Frau ist nicht zu Hause und kümmert sich um Küche, Kinderkirche. Genau, die kümmert sich um die Kinderkirche, das ist leider bis heute immer noch so. Aber ich bin so froh über Männer. Michael, sehr gut. Haben wir sonst einen männlichen Mitarbeiter hier? Der Kai. Da, genau. Ja, super. Aber Frauen... Sprüche 32, Frauen treiben Handel, Frauen sind geschäftlich erfolgreich, Frauen dienen zusammen mit ihrem Mann. Wir haben heute ganz bewusst auch Martin mit seiner Frau nach vorne geholt, weil das wird nicht funktionieren, wenn bloß einer dient. Wir haben Priscilla und Aquila, wo ich manchmal den Eindruck habe, der Aquila, der war auch dabei, aber die eigentliche Arbeit scheint die Priscilla gemacht zu haben. Aber sie haben es zusammen gemacht. Sie hat es auch nicht unabhängig von ihrem Mann gemacht. Die zentralen Unterstützerinnen von Jesus waren Frauen. Die ersten Personen, die Jesus gesehen haben, die ersten Zeugen, waren Frauen, obwohl die in der damaligen Welt vor Gericht noch nicht mal als Zeugen gehört werden konnten. Also wir sehen, die Frau ist nicht die, die im Hintergrund immer unsichtbar bleibt und die keine Aufgabe hat. Das ist nicht das, was wir in der Bibel sehen. Und ich bitte euch, lasst uns das einfach mit einer positiven Grundeinstellung angehen. Es geht nicht um Macht. Es geht um Gedeihen. Es geht nicht darum, wer die Hosen anhat. Es geht nicht darum, wer dem anderen Befehle geben darf. Es geht nicht um Wert. Es geht um Funktion. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Wenn du in einer Auseinandersetzung Recht hast, dann hast du die Person verloren. So, also es geht nicht um die Dinge, die uns oft so wichtig sind, sondern es geht darum, dass unser Leben funktioniert, dass unser Leben gesegnet ist. Das Ziel, was Gott hat, ist, dass eine Ehe in Harmonie erfolgreich ist, dass Männer und Frauen zusammen herrschen, dass Mann und Frau bei ihrer Kindererziehung erfolgreich sind. Und ich persönlich glaube, das funktioniert am besten dann, wenn die Frau den Mann als Steuermann akzeptiert, wertschätzt und wenn der Mann auf der anderen Seite seinen Teil genauso erfüllt und dafür sorgt, dass er seine Position nicht missbraucht, sondern dass er wie Jesus nicht sich dienen lässt, sondern dient. Und das ist zum Beispiel auch was, wo wir immer denken, derjenige, der dem untergeordnet wird, ist der Herrscher. Er trifft vielleicht die Entscheidung, er hat die Verantwortung. Aber Jesus hat gesagt, ich diene. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Hier geht es nicht um Machtspiele oder um Positionen, und also jetzt Positionen im Sinne von, ich bin mehr als du. Es geht darum, dass wir füreinander da sind. So, ich könnte ja noch ganz, ganz viel sagen und vielleicht brodelt es jetzt einem einen oder anderen oder du sagst, so ein Käse und das gefällt mir gar nicht. Lasst gut sein, prüft alles, das Gute behaltet, tut das, wie ihr das für euch für richtig haltet. Ich dachte mir einfach, ich erzähle euch das, wie Gott mir das so aufs Herz gegeben hat. Und wir können gerne diskutieren und ich lasse mich auch gern korrigieren. Ne, gern nicht, aber ich lasse mich korrigieren, wenn es denn richtig ist. Ich würde gerne noch beten zum Schluss und dann singen wir noch ein Lied und dann hören wir noch ein paar Dinge, die für die nächste Zeit wichtig sind. Vater, ich danke dir, dass du den Menschen dir ausgedacht hast und ich danke dir, Herr, dass wir wertvoll sind in deinen Augen und dass du uns wunderbar gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns besonders gemacht hast, dass du Fähigkeiten und Gaben und Besonderheiten in uns reingelegt hast und dass wir in dieser Unterschiedlichkeit einfach auch einen Segen sehen dürfen und uns gegenseitig ergänzen dürfen, sei es nun als Mann und Frau oder auch innerhalb der Gemeinde. Und ich wünsche mir, Herr, dass eben gerade auch unsere Geschlechter, unsere Ehepartner miteinander einfach so umgehen können, Herr, wie du es in deinem Wort uns gezeigt hast, Herr, dass sie füreinander da sind, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass sie sich gegenseitig freisetzen und dass wir unsere Positionen finden, Herr, die du für uns hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass das auch dazu führen wird, dass wir Freiheit erleben in dem, was wir tun und dass wir Segen erleben in dem, was wir tun. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du diese Botschaft einfach in unseren Herzen sichtest, Herr, und dass das dabei übrig bleiben wird, was dir gefällt. Und dass es in jeder Ehe, in jeder Familie am Ende dazu führt, Herr, dass die Dinge so geregelt werden, wie du das möchtest und wie es eine Freude ist vor dir. Amen.